Domradio. Beratung.
Täglich gibt es Situationen, in denen Eltern ihre Kinder ermahnen, kritisieren und möchten, dass sie ein bestimmtes Verhalten lernen, das wir vielleicht sinnvoll oder erstrebenswert finden. Wie bringen wir Kinder dazu, etwas zu tun oder etwas zu lassen? Da wird oft ermahnt, geschimpft und bestraft. Doch muss Strafe sein? Das fragen wir uns heute in der Domradio-Beratung. Erziehung ohne Strafe, geht das überhaupt? Mein Name ist Dagmar Peters. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Domradio, die Beratung. Heute soll es um Erziehung gehen. Erziehung ohne Strafe, geht das auch? Oder Erziehung ohne Wenn-Danns, geht das? Das ist die Frage, die ich heute meinem Gast stellen möchte. Diplompsychologe Josef Zimmermann sitzt mir gegenüber, Leiter der katholischen Erziehungs- und Familienberatungsstelle hier in Köln. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Was ist denn Ihre direkte Antwort auf diese Frage? Können Sie da ein Ja oder Nein drauf antworten? Erziehung ohne Strafe, geht das?
Im engeren Sinne ja, geht Erziehung ohne Strafe. Aber dann müssen wir uns erstmal unterhalten darüber, was Strafe bedeutet im engeren Sinne.
Wir wollen hier nicht über sowas wie Prügelstrafe reden, ne? Also das ist eher so, dass wir sagen, Strafe sind ja oftmals Sanktionen,
oder? Ja, vielleicht ist es gut, Sie bringen schon den Begriff rein, etwas von dieser Sprachverwirrung zu gehen. Was Strafe? Wer kennen Begriffe Strafe, Sanktion, Konsequenz, wir kennen Wiedergutmachung, wir kennen Rache. Das sind alles Begriffe, die irgendwie so miteinander verbunden sind. Und ich glaube, da macht es Sinn, erstmal zu sortieren, was meinen wir mit Strafe. Viele Leute meinen mit Strafe Konsequenz. Viele Leute meinen mit Strafe, oder manche Leute meinen mit Strafe tatsächlich so etwas wie Machtdemonstration. Und bei letzterem, sagen wir mal, Machtdemonstration, würde ich sagen, hat in Erziehung nichts zu suchen. Weil Machtdemonstration immer Opposition und Rachegefühle auf der anderen Seite hervorruft.
Aber Konsequenzen sind wahrscheinlich ein Muss.
Konsequenzen sind ein Muss. Und wenn man jetzt Strafe gleich Konsequenzen sagt, dann kann der Begriff Strafe bleiben. Aber günstiger, glücklicher ist natürlich zu sagen, mit Konsequenzen zu arbeiten und diesen Begriff auch zu nehmen. Nehmen wir mal so ein biblisches Thema, um Strafe so im engsten Sinne zu nehmen. Wir kennen ja aus dem Alten Testament ja durchaus den strafenden Gott. Also der aus Machtdemonstration und auch aus der Haltung einer unverrückbaren Moral die Sintflut geschickt hat, ohne Wenn und Aber. Das ist Strafe im engsten Sinne. Das heißt, ich als Potentat, wir kennen es von Fürsten im Mittelalter oder in der Renaissance, ich lege fest, was jetzt passiert, wie jetzt mit etwas Falschem umgegangen wird, ohne dass das in Bezug zu dem ist, was die Menschen getan haben. Genau das ist das Problem oder der Unterschied zur Konsequenz. Strafen ja, im Sinne einer Konsequenz, einer Sanktion, aber es muss etwas mit dem Verhalten der Menschen und mit dem Individuellen zu tun haben. Ich gehe jetzt beispielsweise davon aus, bei der Sintflut, ich weiß nicht, wie viele Menschen damals schon auf der Welt waren, die können nicht alle schlecht gewesen sein. Also man muss Unterschiede machen, man muss differenzieren bei dem, was man dann macht als Konsequenz.
Wie würden Sie denn dann Strafe jetzt im Erziehungsbereich, im Bereich Erziehung von Kindern definieren?
Ich bringe mal ein Beispiel, um das zu sagen. Also beispielsweise ein Kind hat aus irgendeinem Grunde, vielleicht aus Freude, aus Spaß, weil es Lust hatte zu malen, hat den Tisch so richtig mit Fingerfarben voll gemacht. So, jetzt kann man natürlich in verschiedenen Formen, man kann sich auch darüber freuen, wie toll kreativ das Kind ist. Man kann aber auch sagen, oh weia, ich wollte das, den Tisch brauchen wir für was anderes. So, Strafe im engsten Sinne hieße jetzt relativ willkürlich irgendetwas dagegen zu setzen, im Sinne von, jetzt ist eine Woche lang Fernsehverbot. Das hat mit dem, was das Kind gemacht hat, überhaupt nichts zu tun. Sanktion oder Konsequenz hieße, jetzt musst du das sauber machen. Ja, aber ich habe mich mit dem und dem verabredet. Nee. Das ist jetzt als erstes zu machen. Das ist eine natürliche Folge, also Konsequenz, etwas, was aus der Sache folgt und damit zu tun hat. Das würde ich jetzt nicht Strafe nennen, aber natürlich eine Form von Konsequenz. Davon handeln, das, was ich mache, Dafür habe ich Verantwortung zu übernehmen und das muss ich und ich muss mit den Folgen leben und muss auch Folgen erwarten können. Und Eltern sind dazu da, eine Folge auch auszusprechen. Das ist so das, was ich damit meine.
Süßigkeiten als Belohnung, Fernsehen als Strafe ist tatsächlich leider sehr oft so, dass das so genutzt wird. Bleiben wir mal ganz kurz bei eben zum Beispiel weniger Fernsehen als Bestrafung, versuchen die Eltern das deshalb, weil sie wissen, ihrem Kind bedeutet das was?
Das ist manchmal der hilflose Versuch, ich übertreibe mal, jemandem weh zu tun. Beim Prügeln geht es ja auch noch, jemandem weh zu tun, plus Machtdemonstration zu zeigen, ich bin der Stärkere, ich habe dich hier im Griff und ich gewinne, ich siege. Das ist diese sehr alte Form von Machtdemonstration. Im psychischen Sinne kann es auch darum gehen, deutlich zu machen, ich bin der Stärkere und ich bin der Mächtigere. Das ist dann plus, ich nehme mir das Recht heraus, dir weh zu tun. Eine Konsequenz kann auch in Anführungsstrichen weh tun, weil ich nämlich jetzt auf die Verabredung verzichten muss, weil ich erstmal den Tisch sauber machen muss. Die Folge kann für mich genauso unangenehm sein, aber es ist für mich logischer damit verbunden.
Und insofern gehen wir gleich dem auf die Spur, wie man denn vielleicht logische Konsequenzen findet, statt ja sinnlose Strafen?
Naja, Strafen können sinnlos sein, dann, wenn für den Menschen, den es betrifft, der Zusammenhang nicht verstehbar ist. Was soll das? Was soll das? Was hat Fernsehen? Oder wir müssen ja heute Medien. Was hat, ich darf jetzt nicht auf Facebook, ich darf jetzt nicht meine WhatsApp abfragen. Was hat das damit zu tun, dass ich den Tisch beschmiert habe? Nix.
Erziehen ohne Strafe. Geht das? Das ist die Frage, die wir heute stellen in der Beratung am Donnerstag. Die Domradio-Beratung rund ums Erziehungsthema heute. Erziehung ohne Strafe, ist das möglich? Wenn du jetzt trödelst, dann gibt's gleich kein Eis. Oder wenn du dir jetzt nicht die Zähne putzt, dann gehen deine Zähne kaputt. Viele Eltern zählen gar nicht mit, aber wenn sie sich mal beobachten, würden sie zählen, dass sie sehr oft, wenn, dann zu ihren Kindern sagen. Josef Zimmermann, Leiter der katholischen Erziehungs- und Familienberatungsstelle hier in Köln. So ein Wenn-Dann komplett wegzulassen, fällt den meisten Eltern sehr schwer. Warum?
Es geht auch nicht ohne Wenn-Dann. Wir sind immer in einer Abfolge von Handlungen. Das heißt, es ist immer ein Wenn-Dann und jede Handlung hat eine Folge. Wenn ich jetzt plötzlich anfange hier zu schweigen, wird das eine Folge haben ihrerseits. Wenn Sie jetzt plötzlich das Thema wechseln, hat das eine Folge für mich. Dann muss ich mich auf ein anderes Dann einrichten. Das heißt, jede Kommunikation ist immer mit einem Wenn-Dann. Es kommt darauf an, wie ich das Wenn-Dann einbette und ausspreche. Nehmen wir das Beispiel, kennen Sie noch, auf den Geldscheinen, heute steht das glaube ich nicht mehr, auf den Geldscheinen stand früher drauf, wer Banknoten fälscht oder verfälschte Banknoten in den Umlauf bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter, ich glaube, 2 Jahren bestraft. Da ist ein klares Wenn-Dann, da wird zuerst die Regel benannt, also die Regel ist, man darf keine Banknoten in Umlauf bringen, gefälschte. Und wenn das aber ist, dann wird das die Konsequenz haben, dann kommt das. Da weiß jeder, wo er dran ist. Schwarzfahren. Ich weiß, wenn ich schwarz fahre und erwischt werde, kostet es jetzt 60 Euro hier in Köln. Klares Wenn-Dann. Da kann ich mein Verhalten mit einrichten. Wie viel ist es mir wert? Ich kann abschätzen, wie ist es mit dem Schwarzfahren? Wie oft werde ich vielleicht erwischt? Lohnt sich das, lohnt es sich nicht? Dann der ganze seelische Aufwand und so weiter. Ich habe eine klare Regel und kann mich darin einstellen. Genauso in der Erziehung. Natürlich braucht es ein Wenn-Dann, aber nicht als Drohung und nicht als immer wieder nur spontan ausgestoßene Wenn-Danns, die keine Folge haben. Ich kann mit jedem Kind ein Wenn-Dann auch vorher besprechen. Beispielsweise, was wir oft haben, ist das Thema Umgang mit Medien. Also zu besprechen, einen Medienvertrag zu machen. Also, wie oft in der Woche, wie lange am Tag die ganzen Medien nutzbar sind. Dann bespreche ich mit dem Kind die Regel. Wie oft soll das sein? Man einigt sich auf irgendeine Form von Zeiten. Dann bespreche ich natürlich auch mit dem Kind oder mit dem Jugendlichen, okay, wenn das nicht funktioniert, welche Folge soll das dann haben? Entweder kommt man da zum einvernehmlichen Sinne von, okay, klar, wenn ich an dem Tag dann viel länger mache, klar, wird das am nächsten Tag abgezogen. das kann mit Kindern sehr gut gemacht werden.
Also das heißt, ein Regelwerk ausarbeiten eine Art, in Anführungszeichen, Vertrag machen, ist ein im Gespräch sein und ist aber trotzdem ja damit einhergehend, dass man sagt, wenn du jetzt die Zeit nicht einhältst, dann ist es am anderen Tag weniger. In dem Sinne, fühlt sich das Kind dann bestraft oder ist das eher, dass das Kind das als gerecht empfindet, weil es ja an dem einen Tag länger gemacht hat?
Das Kind kriegt eine Orientierung. Wie ich die Orientierung kriege, dass ich weiß, was passiert, wenn ich beim Schwarzfahren erwischt werde. Wie ich weiß, was passiert, wenn ich falsche Banknoten in Umlauf bringe. Wie ich weiß, was passiert, wenn ich auf meiner Arbeit einen Fehler mache. Wichtig ist, erstmal ein klares Regelwerk aufzustellen. Ist nochmal wieder ein eigenes Thema. Wir können nicht den ganzen Alltag verregeln. Das heißt, auf einige wenige Dinge besonders Acht zu geben und dazu Regeln aufzustellen. Und jedes Kind erlebt das als eine Erleichterung zu wissen, das ist die Regel und das wäre eine Konsequenz. Dann muss ich nicht dauernd hinterherlaufen und kleine Wenn-Danns hinterherrufen, die ich letzten Endes nicht aushalte, sondern die dann nur noch zur Floskel werden.
Wenn du jetzt trödelst, kommst du zu spät zur Schule. Was, wenn ein Kind das nicht wirklich annimmt, vielleicht ein Erstklässler, der da auch noch nicht so ein richtiges Zeitgefühl hat, lässt man dieses Kind dann zu spät kommen, dann ist es also, ja auch irgendwie bestraft.
Na, das Erste, dieses Wenn-Dann, wenn du dich nicht beeilst, kommst du zu spät zur Schule, das brauche ich nicht zu sagen, das ist keine Konsequenz. Das Kind ist ja nicht blöd, das weiß. Ein Schulkind weiß, dass es Anfangszeiten gibt. Und eine natürliche Konsequenz wäre, wer hat die Verantwortung dafür, pünktlich irgendwo zu sein? Man kann sich überlegen, ist das wirklich mit 6 Jahren passend? Aber unser Gesellschaftssystem ist so ausgerichtet, dass auch Kinder schon sehr viel Pünktlichkeit einhalten müssen. Die Verantwortung bezüglich Pünktlichkeit am Unterricht liegt zwischen Kind und Lehrer, Lehrerin. Wenn ein Kind zu spät kommt, hat es eine viel natürliche Konsequenz und für das Kind auch viel mehr an seelischem Aufwand, wenn sich alle in der Klasse umdrehen, wenn der Lehrerin, die Lehrerin sagt, hey, du bist zu spät, ich möchte, dass du morgen früher kommst, pünktlich kommst. Das ist für das Kind eine natürliche Konsequenz. Als Elternteil hat man die Aufgabe, vorher dafür zu sorgen, dass das Kind ausreichend Zeit hat zum Aufstehen, ausreichend Zeit hat, sein Frühstücksbrot zu essen oder sein Müsli und ausreichend Zeit hat, vielleicht, wenn es denn gerne möchte, noch 10 Minuten zu spielen oder Zähne putzen und was auch immer. Das ist die Verantwortung der Eltern, vorher den Zeitraum so zu setzen, dass ein Kind nicht durch falsche Zeiträume in Stress gerät.
Also wenn Sie von Erziehung ohne Strafe sprechen, dann ist nicht damit gemeint, dass man nicht etwa sich ungut fühlt, weil in dem Falle, wenn das Kind zu spät kommt in die Schule, fühlt es sich eben nicht gut und fühlt es sich bestraft.
Es fühlt sich nicht bestraft. Es fühlt sich ernst genommen in seinem Verhalten. Ich stelle es mal ganz anders. Es fühlt sich ernst genommen in seinem Verhalten. Stellen Sie sich vor, Sie auf der Arbeit, Sie haben hätten Ihre festen Arbeitszeiten und Sie kommen immer zu spät und kommen gewissermaßen, wann Sie wollen. Und niemand guckt drauf, niemand sagt was. Dann fühlen Sie sich richtig mies. Zuerst sagen Sie, ah super, ich kann kommen, was ich will. Irgendwann fühlen Sie sich richtig mies, weil es keinen interessiert. Das heißt, das ist das richtige Problem, was Kinder haben, wenn sie etwas tun und keiner drauf guckt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es noch was mit der Macht der Eltern zu tun hat und mit dem Wunsch der Kinder, erwachsen zu sein. Darüber werden wir gleich sprechen in der nächsten halben Stunde. Haarig wird Erziehung bekanntlich dann, wenn der Nachwuchs nicht das macht, was wir uns wünschen. Und da ist eine häufige Reaktion mit einer Strafe oder möglicherweise einfach einer Konsequenz zu drohen, sie anzukündigen, weil die Kinder lernen sollen, dass Handlungen Folgen haben. Hat das was mit Strafe zu tun oder nicht? Macht es einen Unterschied, ob die Konsequenz im Sinnzusammenhang mit dem Verhalten des Kindes steht oder nicht? Oder bekommt es einfach den Eindruck, dass Mama oder Papa nur deshalb Recht haben, weil sie die Mächtigeren sind? Josef Zimmermann ist zu Gast. Er ist Diplompsychologe. Was würden Sie denn dazu sagen? Dieses Machtgefälle, Eltern sind mächtiger als Kinder, trägt das dazu bei, dass Kinder oft die Dinge so ein bisschen boykottieren oder eben nicht das tun, was Eltern erwarten?
Dass Kinder nicht das tun, was Eltern erwarten, kann auch daran liegen, dass Eltern falsche Erwartungen haben. Beziehungsweise, dass die Eltern etwas wollen, weil sie es wollen, aber das nicht unbedingt das Bedürfnis des Kindes oder des Jugendlichen ist. Das ist erstmal das, sind ja keine Naturgesetze. die Bedürfnisse. Ich glaube, dass für Kinder oder für Jugendliche es nicht darum geht, da ärgerlich zu sein über die reine Tatsache, dass Eltern älter sind und Erwachsene sind. Nein, davon gehe ich nicht aus. Kinder brauchen und wünschen sich Erwachsene, die ihnen Orientierung geben. Und das können die Erwachsenen am besten, weil die Kinder sich sonst eher schutzlos und nicht so zugehörig fühlen. Und das ist gerade ein Grundbedürfnis von Kindern und auch von Jugendlichen, Schutz zu erleben, Sicherheit zu erleben und Zugehörigkeit zu erleben. Und das können nur reife Erwachsene.
In der Tat ist es ja so, dass es oft auch Zeitmangel ist, der Eltern dazu bewegt, Strafen anzudrohen. Wenn du das jetzt nicht machst, dann passiert das und das. Was ist denn, wenn mein Kind am Fensterheber oder an der Kurbel oder an dem Knopf rumdrückt, wo das Autofenster auf und zugeht, aber ich das eben nicht möchte?
So, dann Zuerst ist ja die Frage, ist es ausgedrückt worden, warum das nicht geht, warum das nicht sein soll? Dann ist ausgedrückt worden, wer es die Konsequenz ist. Also da kann man einmal während der Autofahrt Konsequenzen aussprechen, ist ja immer schwierig. Das Einzige, was man tatsächlich bei einer Autofahrt machen kann, es gibt ja so skurrile Filme, wo dann so da hinten gerufen, geschrien, bis zum Schluss dann mit der Zeitung geklopft wird. Das Einzige, was man machen kann, ist anzuhalten. Anzuhalten, sich zum Kind hinzusetzen, so, ich fahre nicht weiter, bis das hier klar ist, dass du das nicht mehr auf und zu machst.
Was teilweise etwas schwierig ist, da fällt mir tatsächlich eine eigene Situation ein. Mein Sohn war noch sehr klein, im Kindersitz angeschnallt und hat sich abgeschnallt, hat es zum ersten Mal geschafft. Ich war auf der Autobahn, da kann man nicht mal eben anhalten.
Und kann man nicht anhalten, dann muss man bis zur nächsten Raststätte fahren, ganz klar. Das sind die Dinge, die nicht sicher sind. Es gibt nicht immer Sicheres. Da ist man dann, sagen wir mal, Opfer der Technik, dass diese Dinger dann vielleicht zu leicht aufzumachen sind. Andererseits ist es ja super, eine Lernerfahrung des Kindes, ist jetzt nicht karikierend gemeint, sondern auch super Lernerfahrung des Kindes. Ich kann da einen Knopf bewegen, ich kann was bewirken. Leider an der falschen Stelle und am falschen Ort. Da kann man nur gucken, gibt es ein technisches Hilfsmittel, was es erschwert. Das ist das Einzige. Aber da ist ja nichts, dass das Kind was falsch macht. Und ein Kleinstkind kann nicht verstehen, warum ich auf diesen Knopf nicht drücken darf. Es hat keine Ahnung von Straßenverkehr und es hat keine Ahnung von Geschwindigkeiten und von dem, was bei Autos passieren kann. Da kann man nur von außen eine zusätzliche Sicherung einbauen. Mehr nicht. Genauso bei Fensterhebern. Mehr geht da nicht.
Also die Kindersicherung dann doch im Zweifel, wenn die Kinder dann eben aber das trotzdem machen, muss man mit ihnen darüber reden. Aber es gibt natürlich auch die anderen Situationen, wo man sagt, die Kinder versuchen sich eben durchzusetzen und versuchen das zu übergehen, was die Eltern ihnen sagen. Und da kommen dann oft die Strafandrohungen ins Spiel.
Ja, dass ich meine Interessen durchsetzen möchte, ist mein Menschenrecht. Wir kennen das ja jetzt auch bei allen Auseinandersetzungen zwischen gesellschaftlichen Gruppen, zwischen einzelnen Menschen. Und wenn wir den Begriff Interessen mal weglassen und ersetzen durch Bedürfnisse, geht es ja darum herauszufinden, mir ist etwas sehr wichtig, mir als Kind ist etwas sehr wichtig, dass ich spielen möchte und jetzt nicht aufbrechen möchte, weil Mama oder Papa schnell einkaufen gehen wollen. Elterliches Bedürfnis, ich muss das mit dem Einkauf geregelt kriegen, weil gleich kommt der Besuch oder weil gleich muss ich den Kleinen vom Kindergarten abholen. Also das heißt, da stehen unterschiedliche Bedürfnisse gegenüber. Die gilt es auszuhandeln, Kompromisse zu finden.
Also eben nicht die Machtposition des Erwachsenen auszunutzen? Sondern dem Kind auch mal das Wort zu lassen. Das geht aber auch schlecht, weil man wenn man das Kind eben entscheiden lässt in solchen Fällen, man das Kind auch sicher oft überfordern würde.
Klar gibt es Entscheidungen, die überfordern. Es gibt auch Entscheidungen, die falsch sind. Ich kann ein Kind nicht entscheiden lassen, ob es bei Rot über die Ampel geht oder nicht. Da braucht es den starken Griff. Ich habe mein Kind an der Ampel festzuhalten. Und wenn das zerrt, habe ich dafür zu sorgen, dass ich es festhalte. Auch wenn das Kind jetzt auf die Straße rennen will oder den Ball da hinten laufen sieht oder eine Taube fliegen sieht, aufs zulaufen will. Das sind alles ganz normale kindliche Bedürfnisse, die an die Grenzen unserer erwachsen strukturierten Welt stoßen. Ampeln haben Kinder sich nicht ausgedacht, das haben Erwachsene sich ausgedacht. Da gilt es allein darum, festzuhalten, Nerven zu bewahren, nicht rumzubrüllen, sondern es mit dem Griff zu machen.
Dass wenn dann, das passiert oft, auch diese Androhung von einer Konsequenz, aber was viele Eltern auch machen, und darüber werden wir dann gleich reden, das ist die Ablenkungstaktik. Wie bringen wir jemanden dazu, etwas zu tun oder zu lassen oder ein Verhalten an den Tag zu legen, das wir sinnvoll oder erstrebenswert finden? Kinder machen nicht immer das, was Eltern wollen oder sich vorstellen. Und manche Eltern reagieren auf ein Verhalten des Kindes, was ihnen nicht passt, mit einer Ablenkungsstrategie. Und darüber spreche ich jetzt mit Josef Zimmermann, dem Leiter der katholischen Erziehungs- und Familienberatungsstelle hier in Köln. So eine Ablenkungstaktik, führt die zum Ziel?
Auch jetzt wieder, wir können nicht im Grundsatz sagen, sondern wir können nur schauen, in welcher Situation kann sowas sinnvoll sein, in welchen Situationen macht es keinen Sinn. Eine Ablenkung zu machen in einer Situation, wo es nicht um eine große, um einen zwischenmenschlichen Regelverstoß geht, sondern eine Ablenkung, wie eben, weißt du, dieses Beispiel, ich nehme mit dem linken Augenwinkel wahr, dass mein Kind das Fenster im Auto öffnen möchte, wo ich merke, oh, das will ich nicht, weil ich dann Zug habe und so weiter. Anstatt dann groß rum zu erzählen, lass das sein, ich will das nicht und so weiter, kann eine Ablenkung sein, wenn, hey, schau mal, da hinten sind Kühe oder schau mal, da fliegt ein Flugzeug ganz niedrig, dass das Kind im Moment abgelenkt ist. Kann Sinn machen, damit ich nicht den Stress habe jetzt mit dem offenen Fenster. Weil da geht es im Endeffekt um nichts. Da geht es um nichts Erzieherisches. In dem Moment, wo es um Erzieherisches, das heißt um Beziehungsmäßiges geht, ist Ablenkung nicht sinnvoll. Also wenn ich mich sehr ärgere, weil mein Kind gegen eine Regel verstoßen hat oder weil diese Regel einfach wichtig ist, beispielsweise, dass vereinbart ist, dass das Kind mithilft beim Haushalt und auch benannt worden ist, was zu tun ist und dann auch der Zeitpunkt benannt worden ist und das Kind nicht kommt oder das Kind kommt und macht es nicht, da macht Ablenkung keinen Sinn, weil ich mich vor dem Konflikt drücke und meinem Kind damit zwei Sachen signalisiere. Das eine, ich nehme mich nicht ernst mit dem, was ich vereinbart habe, was mein Bedürfnis ist und was klar benannt worden ist. Und ich nehme dich nicht ernst mit deinem Verhalten, dass du jetzt hier anfängst, Blödsinn zu machen, anstatt das zu machen, was besprochen worden ist. Da ist Ablenkung sinnvoll. Ach, schau mal aus dem Fenster und vielleicht kannst du dann, wenn du da geguckt hast, dann vielleicht doch einen Teller aus der Spülmaschine. Macht keinen Sinn, weil es nivelliert, weil es dann Gleichgültigkeit zeigt.
Diese Ablenkungstaktik, die passiert auch oft bei ganz kleinen Kindern. Dann nimmt es eben wieder die Fernbedienung zum 100. Mal oder zum, ich weiß nicht wie vielten Mal, geht das Kind an die Tastatur des Computers oder des Laptops oder will das Handy nehmen. Da wollen Eltern manchmal, glaube ich, dann einfach diesem Stress ausweichen.
Ja, weil da ist ja erzieherisch schlicht und ergreifend nichts zu tun. Ich kann erzieherisch es recht bei so kleinen Kindern mit Einsicht ist überhaupt nicht dran. Kognitiv ist ein Kind nicht so entwickelt, auch Kindergartenkinder nicht. Eine Fernbedienung ist ein super Spielzeug. Da gibt es ganz viele Tasten, auf denen man rumspielen kann, egal was passiert. Unter Umständen geht vielleicht sogar noch ein Gerät an und plötzlich kommt Musik. Super. Welche Wirkmacht erlebe ich, wenn ich da drauf titsche und welche Ohnmacht, wenn ich drauf titsche als Erwachsener und nichts funktioniert? Oder Tastatur, die tollen Klickgeräusche. Natürlich ist das ein super Spielzeug. Da bringt es nichts, versuchen mit Einsicht zu machen, und es hat auch keine Beziehungsebene miteinander. Da geht es nur darum, entweder tatsächlich abzulenken, um das Ding schnell wegzunehmen, oder eigentlich im Vorhinein dafür zu sorgen, dass das gar nicht, wenn ich nicht möchte, dass mein Kind damit spielt, muss ich es unter Verschluss halten. Aber nicht, das ist weder Strafe, noch ist das Kind schuld, dass ich jetzt Sachen verschließen muss, sondern da geht es um, in Anführungsstrichen, kindgerechte Wohnung.
Ich kann natürlich ein Verbot aussprechen, je nachdem, wenn die Kinder älter sind, dass sie nicht reingehen dürfen. Was, wenn doch, dann neigt man wieder dazu, zu bestrafen.
Naja, das kommt darauf an, woran ein Kind gegangen ist und welche Folgen. Wenn dann etwas kaputt gegangen ist, muss etwas wieder gut gemacht werden, muss der Schaden reguliert werden. Das kennen wir ja auch eigentlich ja als ein Prinzip auch bei Strafverfahren, tatsächlich auch im Umgang mit Menschen, die gegen gesellschaftliche Regeln verstoßen sind und Straftäter geworden sind. Dass das Prinzip ist, nicht irgendeine willkürliche Sprache, sondern eine Kalkulierung und eine Wiedergutmachung, beispielsweise im Jugendrecht Sozialstunden. Das heißt, dass ich einen Schaden verursacht habe und symbolisch, ich kann nicht an der gleichen Stelle den Schaden vielleicht wieder gut machen, aber an einer anderen Stelle ich etwas zu leisten habe, mit dem ich auch A, der Gesellschaft wieder etwas zurückgebe, im kleineren Fall meinen Eltern, und B, mich aber auch wieder entlaste, weil ich dann nicht permanent unter dem Vorwurf stehe, du hast was Böses getan, weil damit bin ich entschuldet. Das heißt, wenn ein Kind was kaputt gemacht hat, hat es das wieder gut zu machen, entweder indem es Zeit investiert, je nach Taschengeld Geld.
Also das heißt, das ist dann die Konsequenz, die das Kind insofern aufmerksam macht, dass es beim nächsten Mal vielleicht vorsichtiger ist.
Vorsichtiger zu sein hat, auch das ist ja, auch da muss ich natürlich gucken, in welchem Zusammenhang ist was kaputt gegangen. Ist es willkürlich kaputt gegangen? War es geplant? War es ein gezieltes, aus Wut, aus Ärger, über irgendetwas mache ich was kaputt? Dann geht es zum einen darum, also irgendwie Wut ist okay, aber anders, nicht so, der Schaden muss reguliert werden. Wenn einem etwas hinfällt, dann ist das kein Grund zum Schimpfen, sondern ist ein Grund zu sagen, okay, du weißt, wo der Eimer ist, wo das Tuch ist, du weißt, wo das Kehrblech ist, regulier's, fertig.
Und dann muss auch wieder gut sein, da muss man sich vertragen.
Und dann muss wieder gut sein, ja.
Das sagt Josef Zimmermann, mein Gast in der Domradio-Beratung heute mit dem Thema Erziehung ohne Strafe. Geht das? Eine Stunde haben wir gleich noch Zeit für dieses Thema. Wir arbeiten am besten an unserer Haltung und überlegen mal, wie wir unsere Kinder erziehen. Heute in unserer Domradio-Beratung mit dem Titel Erziehung ohne Strafe. Geht das überhaupt? Viele sagen spontan, nein, das geht nicht. Strafe muss sein, aber es geht auch ohne. Es kommt darauf an natürlich, wie man das Wort definiert. Wir sprechen mehr von Konsequenzen, haben wir beschlossen, in der ersten Sendestunde. Mein Name ist Dagmar Peters und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mit kleinen Kindern verhandeln. Ob das wohl gut ist? Viele sagen, die Kinder brauchen die klaren Ansagen, die klaren Regeln, wenn ich da anfange, übers Aufräumen oder übers Mithelfen im Haushalt zu verhandeln. Passt das oder macht man einfach klare Regeln und entsprechend, wenn die Regeln nicht eingehalten werden, gibt es Konsequenzen? Josef Zimmermann, wie sehen Sie das? Schwierig, oder?
Nee, ich denke noch über eine Antwort nach. Das ist tatsächlich altersabhängig. Ich würde es mal wie so einen nach oben geöffneten Trichter nehmen. Bei der Geburt oder im ersten Lebensjahr, da frage ich, kann ich es gar nicht fragen. Da geht es, wie kommt ein Kind zur Welt? Ein Kind kommt zur Welt und die ersten zwei Jahre sind davon bestimmt, dass es sehr mit zunehmendem Zeitabstand die Befriedigung seiner Grundbedürfnisse braucht. Essen, Trinken, Schlafen, so die rein physiologischen, Wärme, Liebe, Schutz und Sicherheit, basale Bedürfnisse. Da geht es erstmal um Erfüllung dieser Bedürfnisse. Da geht es auch noch gar nicht um Grenzsetzungen. Ich kann dann schon mal anfangen, versuchen, Rhythmen reinzubringen, gewisse Rhythmen, was Essen, Trinken und Schlafen angeht. Und da ist es immer sehr abhängig davon, wie ist mein Lebensalltag, wie ist das Temperament des Kindes. Das kann ich nicht lehrbuchmäßig machen. Manche Kinder schlafen plötzlich nach 6 Wochen länger als die halbe Nacht und andere sind ja viel stärker auf die Welt gerichtet und kommen etwas weniger gut runter. So. Das heißt, mit Erziehung in Anführungsstrichen, im engeren Sinne, kann ich eigentlich erst anfangen, das heißt mit Aushandlung kann ich eigentlich erst anfangen, mit 3, 4, wenn das Kind selber Sprache entwickelt, damit dann auch schon einen Eindruck entwickelt, wie ein bisschen was Funktionieren von Welt kennenlernt. Vorher habe ich klar Regeln im Sinne von Rhythmen und auch von Ritualen vorzugeben. Die geben aber eine tolle Basis für Grenzen, für Grenzziehung, also für das, was sich Konsequenz nennt, weil das Kind ja schon erfahren hat, dass es Begrenzungen gibt, dass es Zeiten gibt, wo es das gibt, dass es Zeiten gibt, wo es das gibt und dass es immer auch Ein- und Ausschlüsse gibt, hat es ja leiblich erfahren.
Was ist denn, wenn zum Beispiel ein 4- oder 5-jähriges Kind im Haushalt mithelfen soll, so was ganz Einfaches machen wie Tischdecken, wo die 3-Jährigen noch Spaß dran haben und stolz drauf sind und der 4- oder 5-Jährige drückt sich davor und läuft immer weg und sagt, mache ich nicht.
Dann wäre dran, erstmal mir als Elternteil erstmal eine Konsequenz zu überlegen, die damit zu tun haben könnte. So, erstmal auch nicht direkt hinterherzulaufen und zu schimpfen, sondern sich eine Konsequenz überlegen, Moment mal, was passt jetzt dazu? Wie will ich jetzt damit umgehen? Klar ist, wenn vorher klar ist, hier, wir helfen alle mit und auch du hast deinen Teil zu leisten, wenn das mal benannt worden ist, das muss man nicht täglich benennen, einmal reicht. 4-jähriges Kind weiß das, hat es gehört, weiß das und probiert jetzt aus, nehmen die das denn überhaupt ernst? Weil Kinder wissen, die Eltern reden viel, wenn der Tag lang ist. Und die haben auch wahnsinnig viele Konsequenzen in petto, im Sinne von wenn dann, wenn der Tag lang ist. Und Kinder wissen von den 10 Dingern Konsequenzen, die Eltern mit anderen, machen die vielleicht 2. Also gucke ich mal, wo es denn wirklich ernst ist. Eigentlich ist das ein Erkundungsverhalten des Kindes, herauszufinden, wo ist denn wirklich etwas wichtig bei meinen Eltern. Das trägt eigentlich zur Beziehungssicherheit bei. So, jetzt habe ich als Elternteil überlegt, das ist mir wichtig. Das ist mir wirklich wichtig, dass mein Kind da mithilft und dass wir dann alle zusammen da sitzen und es seinen Beitrag geleistet hat. Dann wäre der Punkt zu sagen, man nimmt für sich die Sachen raus, Mann, Frau, wenn noch ein älteres Geschwister oder ein kleineres ist, was nimmt, stellen die Sachen hin und der vierte Platz wird freigelassen. Das Essen wird auf den Tisch und man fängt an zu essen. Irgendwann wird es kommen, weil es merkt, oh hoppla, hier kommt keiner, der schimpft, hier kommt keiner. Und das Zugehörigkeitsgefühl des Kindes, was es die Jahre vorher entwickelt hat und auch als wichtiges Bedürfnis befriedigt bekommen hat, wird das Kind aus seinem Zimmer, wo es weggelaufen ist und eigentlich wartet, wann kommen die denn, wird es in die Küche oder ins Esszimmer kommen und gucken, oh, was machen die denn jetzt? Und dann sieht es, es ist ausgeschlossen. Nicht bös, nicht strafend, nicht schimpfend, sondern mit einer ganz natürlichen Konsequenz. Dann wird es sagen, entweder wird es dann schimpfen oder weinen oder traurig in der Ecke stehen. Dann braucht es ein bisschen Feingefühl von Eltern, wenn das Kind dann vielleicht traurig wird, weil es merkt, oh Schande, die haben das jetzt gemacht. Dann freuen sie sich, so, dann nimm den Teller und setz dich hin. Das Essen steht da drüben. Also auch nicht aufzustehen, das Essen zu geben.
Kind könnte dann aber auch sagen, dann esse ich jetzt nicht mit.
Dann ist es nicht mit. Dann kann ich sagen, okay, es geht um Gesichtswahrung. Es geht auch darum, mich vor einer Beschämung vielleicht zu schützen. Ganz wichtig ist dann natürlich, wenn das Kind kommt und sieht, was die Konsequenz ist, muss ich die nicht nochmal dreimal sagen. Das Kind sieht und spürt, was ist. Dann muss ich nicht sagen, das ist, weil du und so weiter. Und beim nächsten Mal machst du aber. Also nicht mit der Gießkanne Moral zu kommen. Wenn das Kind dann tatsächlich sagt, dann esse ich nicht mit, dann kann man sagen, so, dann entscheide ich, ob du dich jetzt hier hinsetzt oder ob du wieder in dein Zimmer gehst. Dann weiß ich, jetzt hat natürlich diese Konsequenz, hat nochmal eine Konsequenz, weil in spätestens 1-2 Stunden das Kind Hunger haben wird. Das heißt, ja. Jetzt habe ich aufzupassen, es gibt keine Süßigkeiten, es gibt nichts nebenher. Und wenn das Kind kommt und sagt, ich habe Hunger, zu sagen, ja, da steht das Essen auf dem Herd, nimm's dir. Will ich nicht, dann gibt es gibt nichts anderes. Und das ist aber dann das Anstrengende.
Tatsächlich, weil ein 4- oder 5-jähriges Kind auch schon weiß, wo die Dinge liegen oder wo die Schränke sind oder wo die Bananen, Äpfel oder Süßigkeiten sind.
Ja, da kann ich natürlich jetzt an dem Beispiel, kann ich tatsächlich eigentlich ein Grundprinzip verdeutlichen, nämlich Erziehung oder Konsequenz braucht einen klaren Verstand, dass ich als Erwachsener mich A, entscheiden muss, was ist mir wirklich wichtig. Es ist nicht gut, 100 Regeln aufzustellen. Also ich sag mal grob, Familien kommen mit 5-6 Regeln, kommen die durchs Leben. Mit 5-6 entscheidenden Regeln kommen die durchs Leben. Diese 5-6 muss ich für mich identifizieren als Elternteil. Was ist mir wirklich wichtig von meiner Haltung, von meiner Werthaltung auch? Ist es mir wichtig, dass wir zusammen essen? Ist es mir wichtig, dass mein Kind ausreichend Schlaf hat? Ist es mir wichtig, dass mein Kind zur Schule geht, ist es mir wichtig, dass mein Kind Erfolg in der Schule, das heißt Schulaufgaben macht, ich dafür Zeiten zur Verfügung stelle. Ist es mir wichtig, dass mein Kind Räume zum Spielen hat? Das sind die Fragen, mit denen ich mich auseinanderzusetzen habe. Ist es mir wichtig, dass ich Zeit mit meinem Kind habe? So, dann komme ich auf 5-6 Sachen, die mir von großem Wert sind. Die jetzt beispielsweise da mit dem Essen wieder zurückgenommen, das ist das Erste. Dann, was mache ich, wenn gegen diesen Wert verstoßen wird, haben wir gerade gesagt. Dann braucht es Zeit, mich um diesen Wert zu kümmern, um einzusetzen, indem ich es selber auch vorlebe, dass ich auch am Tisch sitze, wenn gegessen wird, ich auch mithelfe und nicht nebenher noch E-Mails checke oder noch ein paar SMS schreibe. So. Und dann natürlich die Zeit und Ausdauer. Wenn ich jetzt den Konflikt hier habe, muss ich unter Umständen meinen Einkauf oder was anderes zurückstellen, weil ich unter Umständen noch eine Stunde danach damit zu tun habe. Was, wenn das Kind kommt und sagt, ich habe Hunger?
Was man auf jeden Fall lernt, wenn man Kinder hat, ist zu improvisieren und immer wieder neue Wege und Lösungen zu finden, wenn es denn nicht so klappt, wie mal der Plan war. Erziehung ohne Strafe, geht das? Das ist heute unser Thema und da bleiben wir noch dran. die Domradio-Beratung. Wir sprechen über Erziehung, Erziehung ohne Strafe und ob das geht. Und zu Gast ist Josef Zimmermann. Er leitet die katholische Erziehungs- und Familienberatungsstelle hier in Köln. Und ich komme mal mit einem eigenen Beispiel, weil es, glaube ich, ganz gut passt. Nach der Gute-Nacht-Geschichte habe ich mit meinen Kindern gebetet und irgendwann fing die an, dieses Gebet zu stören, indem sie auf dem Bett rumhopsten, indem sie Quatsch machten, indem sie einfach nicht zuhörten und dazwischen gesprochen haben. Das hat mich unglaublich gestört und ich war drauf und dran zu sagen, wenn ihr jetzt nicht aufhört, dann lese ich vor dem Gebet auch keine Geschichte, weil es mir sehr viel bedeutet hat als Kind, dass meine Eltern mit mir gebetet haben. Das war für mich so ein behütetes in den Schlaf kommen, sodass das für mich eine schöne Vorstellung ist zu sagen, das gebe ich gerne meinen Kindern weiter. So wie, ich habe mich zurückgehalten, war aber sehr unsicher. Was macht man in so einer Situation?
Das Erste ist schon mal gut, sich in dem Moment zurückzuhalten und für sich eine Distanz zu schaffen und dann zu sagen, okay, die Situation lasse ich jetzt so, die kann ich jetzt nicht mehr verändern, die hüpfen jetzt. Ich gehe, sag denen gute Nacht, fertig. Ich kann natürlich schon noch sagen, hey, das ärgert mich, so will ich das nicht haben und dann gehe ich, weil der Abend ist ja damit auch beendet. Dann überlege ich für mich nochmal eine Runde, was kann der Hintergrund sein? Es können ja mehrere Hintergründe sein. Je nach Alter des Kindes muss ich die vielleicht alleine überlegen. Ich kann sonst vielleicht auch ein Kind fragen, was ist denn hier, dass das so schwierig ist. Aber in einem ruhigen Moment, nicht in der Situation. Also habe ich zwei Varianten. Das eine, ich überlege für mich. Da könnte die eine Variante sein, oh, das Gebet kann für die immer einläuten, wir müssen jetzt schlafen. Und das wollen die nicht. Das heißt, es geht nicht darum, das Gebet zu boykottieren, diesen Wert zu entwerten, sondern das ist wie der Glockenschlag, wo die sagen, oh, den wollen wir nicht haben. So, dann kriege ich schon mal ein bisschen was Distanz und kann vielleicht meine Verletzung oder meine Enttäuschung dadurch etwas rahmen. Das verhindert es nämlich, sagen wir mal, mit Rachegefühl oder mit Schuldgefühl machen oder mit Moral da jetzt reinzuhauen, was bei Kindern gar nichts bringt. So, ich kann mir auch überlegen, ist die Form des Gebets vielleicht für die Kinder langweilig geworden? Braucht es eine andere Form? Kann ich mit denen besprechen? Wie möchtet ihr es haben? Vielleicht sagen die Kinder, wir wollen nicht mitbeten. Kann ja sein. Dann kann ich sagen, ist das jetzt ein Punkt, wo es mir extrem wichtig ist? Oder ist mir wichtig, dass ich einen Segensspruch mache und dann mache ich den? Ich kann für mich überlegen, nehme ich vielleicht einen anderen Zeitpunkt, um mein Gebet zu sprechen mit den Kindern, weil die dann noch eher ruhiger sein können. Und das nicht gleichbedeutend ist mit danach ist Schluss. So. Das heißt, ich bleibe erstmal beweglich im Denken, Fühlen und Handeln. Bei größeren Kindern kann ich das aber auch besprechen. Nicht in dem Moment, wo ich sauer bin, sondern vielleicht am nächsten Tag, nachmittags, sage, hey, kommt mal, ich will mit euch besprechen. Dann mit dem Beten, irgendwie klappt das im Moment nicht. Und mir ist das aber ein wichtiges Anliegen. Das kann ich ab 5, 6 Jahre kann ich das mit dem Kind besprechen, indem ich
aber selbst da kann es ja sein, dass sie nicht so richtig wissen, warum.
Dann erkläre ich denen, warum mir das so wichtig ist. Dann erzähle ich denen etwas von Gott, dann erzähle ich ihnen etwas von Religion, dann erzähle ich denen etwas von meinen Bedürfnissen von bezüglich Religiosität, bezüglich Gottglaube, bezüglich, dass ich meine Kinder behütet in den Schlaf geben möchte, ihnen Gott anvertrauen möchte. Dann kann ich ganz, da braucht es natürlich Authentizität, weil die Kinder merken, ist das echt oder ist das nicht echt? Das heißt, wenn ich denen dann etwas davon erzähle, umfange ich die, wird etwas spürbar von meinem Wert, der mir da wichtig ist. Und darauf reagieren Kinder und merken erstmal, oh, da ist der Mama was richtig wichtig. Und wenn ein Kind sich halbwegs wohlfühlt in der Familie, wird es in dem Moment auch feinfühlig darauf reagieren. Wird vielleicht sagen, ja, aber Mama, das Gebet ist blöd. Manchmal kann ein Wort komisch sein für Kinder, weil die das nicht verstehen. Also ich kenne noch das Gebet Vater Unser. Ich komme aus der Eifel, da ist das Dialekt gesprochen. Da musste immer für irgendwelche Schuldigam. Ich weiß nicht, wie alt ich war, bis ich erstmal kapiert habe, was Schuldigam ist. Die Schuldiger. Ich habe irgendwas gebetet, wusste überhaupt nicht, was das war. Das kann manchmal ein Wort sein, was dem Kind vielleicht Angst macht oder unverständlich ist. Wo ein Kind dann sagt, ja, aber da ist ein blödes Wort. Welches Wort ist das? Das heißt, mit einem Kind zu besprechen, passt das Gebet? Welche Art und welche Art von Ritual wünscht ihr euch denn? Aber den Rahmen, mir ist ein Gebet und ein Segen wichtig. Und den möchte ich euch geben. Der wird nicht abgeschafft. Wir können über den Inhalt sprechen und über den Zeitpunkt und darüber, wie weit ihr euch beteiligt und vielleicht welche Art Gebet. Aber dass das ist, das stelle ich nicht in Frage.
Das heißt, dieser erste Impuls, den man vielleicht in so einer Situation, auch in natürlich tausenden anderen haben kann, einen Impuls dann vielleicht zu sagen, wenn ihr beim Beten nicht ruhig seid, dann lese ich auch vorher die Geschichte nicht. Dann ist das eher wie so eine Trotzreaktion. Das wäre eine Art Strafe, die sozusagen nicht konsequent ist. An was müssen wir arbeiten? Eben war schon das Wort Haltung so im Spiel.
Das ist nicht konsequent und letzten Endes entwerte ich ja damit mein Gebet, indem ich nicht auf den Wert Bezug nehme, sondern das wie sowas Austauschbares nehme, sowas wie, was man mit einer anderen zusammen gewissermaßen in ein Becken wirft. Und wenn das nicht ist, dann mache ich das auch nicht. Nein, sondern deutlich machen, hier, das hat für mich einen besonders herausgehobenen Wert. Den bringe ich nicht mit was anderem zusammen, was ich dann dessen wegen sein lasse. Ich entwerte ja damit meine Haltung, sondern eher Bezug zu nehmen, mir ist das sehr, sehr wichtig. Und ich möchte, dass wir gucken, welche gute Form auch für euch dabei sein kann. Ob das Gebet zu lang ist oder kürzer ist oder ich vielleicht nur für mich einen Segen, den Kindern gegenüber einen Segensspruch sage, der vielleicht was kürzer ist, mit dem ich dann zufrieden bin oder mich auch wohlfühle. Das lässt sich nur im Gespräch in der Beziehung klären.
Sprich, also man beschränkt sich auf wenige Dinge, die einem wichtig sind und überlegt sich vorher ganz genau, was will ich wirklich verändern oder erreichen?
Ja, was ist mir wirklich wichtig? Es gibt diesen netten Wort Elterntaub, dass Kinder immer gesagt kriegen, wenn nicht, dann da, lass das, mach das nicht. Das heißt, das kriegen Kinder 100-mal am Tag. Eher geht es darum, wenige Dinge gehört zu bekommen, die nicht immer hinterherlaufend gesagt werden.
In der Domradio-Beratung sagt das Josef Zimmermann, mein Gast heute, noch eine gute halbe Stunde lang. Da gibt es den Begriff der gewaltfreien Erziehung und dann gibt es noch sowas wie Drill und Gehorsam, was bei der Erziehung bei uns nicht mehr so häufig ist, wie es früher einmal war. Zwei Gegensätze, ja, und diese gewaltfreie Erziehung, das ist eine Erziehung, die Konsequenzen braucht, damit man lernt, sich an Normen und Regeln zu halten. Und wir sprechen heute hier über Erziehung ohne Strafe. Josef Zimmermann ist zu Gast, Leiter der katholischen Erziehungs- und Familienberatung hier in Köln. Wenn wir jetzt über Strafe sprechen, gibt es natürlich auch Kinder und Jugendliche, die einfach mit Strafe aufwachsen, also wo sie wirklich auch viel Strafe oder viel Drill erfahren noch.
Ja, ist zwar weniger, oder was wir vielleicht kennen, ist ja diese Frage von Drill tatsächlich weniger, wie man es noch vielleicht so im Rahmen der sogenannten preußischen Tugenden war, Gehorsam und Ordentlichkeit, Sauberkeit, Pünktlichkeit, als Tugenden etwas pervertiert in Drill. Die Tugenden sind trotzdem weiterhin wichtig, nur die Vermittlung war problematisch. Damit haben wir tatsächlich weniger zu tun. Was wir mehr haben, ist ein Stück weit so, Inkonsequenz oder Grenzenwillkür, die aber ähnlich wirken können, nämlich plötzlich darf ich es, plötzlich darf ich es nicht. Im einen Moment geht es, im anderen Moment nicht, mehr nach Laune oder Verfügbarkeit der Eltern oder der elterlichen Autorität. So. Was wir auch kennen, das hat zwar auch nichts mit Drill zu tun, aber das ist zu enge Grenzen zu ziehen, nicht strafend, sondern manchmal etwas zu stark mit der eigenen Angst oder dem Sicherheits- oder Kontrollbedürfnis der Erwachsenen bezogen. Schulwege nicht alleine gehen können oder dürfen. Gerade mit den neuen Medien, mit Handy auf der einen Seite zwar immer mehr sich virtuell bewegen zu können, andererseits immer erreichbar sein müssen für Eltern, sich immer zwischendrin melden zu müssen, an manchen Situationen, wenn es darum geht, auf einer Party zu sein, sagen, ich fahre jetzt nach Hause, ist das gut und sinnvoll? Ist das auch gut, dieses Gerät zu haben oder schnell anrufen zu können, um sagen zu können, die Bahn fällt aus, macht euch keine Sorgen, richtig gut. Aber wir erleben auch zunehmend tatsächlich das als Einsatz der Überwachung. So wie wir es nicht nur von den Geheimdiensten kennen, sondern von dem Mini-Geheimdienst Mutter, Vater. Das beides trägt, also sagen wir mal, Grenzwillkür, mal so, also dieses sehr inkonsequente Verhalten, kennen wir, das trägt entweder zu einer Anpassung bei, dass ein Kind immer brav ist, weil es nicht weiß, wann kommt hier was, wann kommt eine Strafe oder wann kommt die nächste Sanktion. Oder es führt zu Machtkampf, was eigentlich gesünder ist, dass ein Kind sich dagegen auflehnt und letzten Endes fordert, endlich mal Grenzen gesichert und eindeutig und fest zu erleben. Oder zu sozialer Angst. Ist ja klar, wenn ich nicht weiß, wann, was, wie passiert, laufe ich hier ängstlicher durchs Leben.
Wenn ich an gesetzliche Grenzen komme, dann kommt man an sowas wie an Strafe ja auch nicht vorbei.
Man kommt an Sanktionen nicht vorbei. Die sind auch notwendig, absolut notwendig. Um nämlich deutlich zu machen, wir als Gesellschaft, wie jede einzelne Familie, wir nehmen die Regeln, die für uns ja auf Haltungen, die nicht einfach willkürlich, sondern die für uns aus Haltungen, auf Werthaltungen beruhen, wir nehmen die ernst und wir sind bereit und wir sind auch dazu ja nicht nur berechtigt, sondern wir müssen die einhalten und durchsetzen zum Wohl von allen. Kinder erleben das ja auch als Sicherheit. Gleichzeitig nehme ich ja bei Sanktionen auch das Gegenüber ernst, nämlich dass das, was der oder die macht, bei mir im Blick gerät und ich auch wirklich darauf eingehe, ich es nicht einfach laufen lasse und damit letzten Endes, wir hatten ja eben das Beispiel, was ist, wenn Sie dauernd irgendetwas machen, was eigentlich nicht regelkonform ist und keiner guckt drauf, dann fühlen Sie sich selber im Endeffekt wie ein Nichts, wie eine Unperson.
Ist dann denn ein gewisses Maß an Strafe vielleicht sogar auch sinnvoll, damit, wenn man irgendwann an solche gesetzlichen oder gesellschaftlichen Grenzen stößt, Kinder auch wissen, was das bedeutet, was Strafe ist?
Ich setze jetzt mal den Begriff wieder durch Sanktion oder durch Konsequenz. Es ist absolut notwendig, dass wir Grenzen setzen, die mit Sanktionen benennen, damit wir berechenbar sind, damit wir als Eltern, als Familie, als Schulklasse, als Arbeitgeber, Arbeitnehmer, als Staat berechenbar sind. Sonst weiß keiner, wo er steht und wohin er sich bewegen darf.
Das ist bei der Erziehung der eigenen Kinder von sich selbst steuerbar. Wenn die Kinder aber irgendwann ausschwärmen und eben in die Schule gehen, dann bestimmen oft die Lehrer, ob wegen irgendwelcher Dinge bestraft wird oder es Konsequenzen gibt oder Sanktionen, wie auch immer wir es jetzt benennen. Darüber wollen wir gleich noch reden, hier in der Domradio-Beratung. Wie viel Strafe darf oder muss sein und muss man in der Schule bestrafen? Diese Frage möchte ich noch stellen jetzt am Ende dieser Sendung. Josef Zimmermann leitet die katholische Erziehungs- und Familienberatungsstelle hier in Köln. In der Schule, da übernehmen die Lehrer erzieherische Aufgaben und bestimmen dann auch, ob es bei bestimmten Dingen, die passieren, eine gewisse Konsequenz, Sanktion oder Strafe gibt.
Ja, das muss sein, weil überall, wo Menschen zusammen sind, braucht es um das Zugehörigkeitsgefühl zu sichern, um den Menschen Schutz und Sicherheit zu geben, braucht es Regeln. Auf Staatsebene nennen wir es ja Gesetze. Schauen Sie mal in die Staaten, die zerfallen sind, wo es keine Gesetze gibt. Den Menschen dort geht es extrem schlecht. Extrem schlecht. Das heißt, jede Institution von der kleinen Familie, von der Zweiergruppe, vom Paar, über Familie, über Kindertagesstätte, Schule, also eine größere Einheit, bis hin zu dann staatlichen Organisationen, braucht es Regeln, braucht es Rituale, braucht es ja letztendlich in Regeln gegossene Werthaltungen, die mir signalisieren, ich gehöre dazu und wir achten alle darauf, dass keiner in Anführungsstrichen wirklich verloren geht. Insofern braucht es eine Schule, die auch für sich einige wenige, aber für sie wichtige Regeln definiert und auch benennt, was passiert, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden, nämlich welche Sanktionen dann stattfinden.
Wenn ich jetzt die Frage stelle, Erziehung ohne Strafe geht das? Würden Sie dann sagen, Erziehung ohne Strafe geht, aber nicht ohne Sanktionen?
Es geht keine Erziehung ohne Konsequenzen. Es geht keine. Das ist keine Erziehung. Das ist Lehre. Weil ich, sobald ich in Beziehung bin, habe ich mit Erziehung zu tun. Das Erziehung ist ja nichts, ist ja nicht das, was wir dann im Wandregal in den Buchläden als Erziehungsratgeber sehen. Das sind Kompendien, die uns vielleicht, die auflisten, was man wann wie machen kann. Aber legen Sie die weg. Jede Familie muss da ihre Form finden, sondern Erziehung ist im engsten Sinne eine Ausgestaltung von Beziehung, dass wir, so wie wir miteinander leben wollen oder möchten, uns austarieren, welche Bedürfnisse hat der Einzelne, wie kriegen wir die zusammenhält und welchen Rahmen, das heißt innerhalb welcher Regeln, können wir da uns gemeinsam gut auf den Weg begeben und gut auf dem Weg bleiben. Als Eltern, als Familie, als Schule, als Schulklasse.
Am Anfang der Sendung haben wir darüber gesprochen, dass das Wort Strafe eher negativ besetzt ist. Insofern, wenn wir sagen, Erziehung ohne Strafe, ja, das versuchen wir, aber wir versuchen konsequent zu sein. Wäre das eine Schlussfolgerung?
Nicht nur wir versuchen, doch vielleicht ist versucht, weil man da auch ein bisschen den Irrtum und das da auch mal immer wieder das Fehlerhafte reinbringen. Ja, es ist wichtig, stetig neu zu versuchen, konsequent zu sein oder auf Konsequenz zu achten, achtsam zu sein, gleichermaßen das nicht in eher eine Gesetze, unwiederbringliche Gesetze oder unverrückte Gesetze zu gießen, sondern das Wichtigste ist, bei allem, was geschieht, zu wissen, es gibt auch Zeiten, wo es wieder anders sein kann, je nach Lebensalter. Und ich selber ziehe mich erstmal zurück und weite nochmal den Blick, damit ich beweglich bleibe. Wir hatten ja eben den Begriff Drill. Drill ist eine nicht mehr bewegliche Form von Sanktion. Das führt bei beiden Beteiligten zu letzten Endes zu Entfremdung und zu Entfremdung und zu Seelenlosigkeit. Jede seelische Störung, jede seelische Erkrankung, jede Beziehungserkrankung miteinander liegt im Kern in der Bewegungslosigkeit. Das eine auf etwas in etwas verharrt. Entweder man miteinander verharrt, man gemeinsam den Blick nur noch in irgendeine Röhre hält, ob in den PC oder in den Fernseher, nicht mehr miteinander in Austausch kommt oder in sich auch verharrt und nur noch einen Weg sieht und keine Alternativwege mehr sieht. Das ist das Wichtige, dafür zu sorgen, bleibe ich beweglich in meinem Denken darüber, was jetzt eine angemessene Konsequenz wäre.
Also eher mal innehalten, als spontan in einer Wut sofort loszupreschen?
Die Wut gehört dazu, nee. Wichtig ist, wenn etwas schief geht, wenn ich in dem Moment genervt bin, dann ist es wichtig, auch das deutlich zu machen oder wütend zu sein. Wir hatten eben das Beispiel, wenn das Kind zum 5. Mal oder zum 20. Mal bei der Autofahrt die Fensterscheibe rauf und runter dreht, ich will das nicht, lass das bitte, das stört mich, lenkt mich ab, der Geräuschpegel, Autobahn und so weiter, plus Gefährdung. Dann ist es notwendig, dass ich auch mal einen Aufschrei mache und meine Wut zeige, weil darüber auch ein Kind merkt, oh, das hat ja wirklich Bedeutung für den. Immer mit Säuselstimme geht nicht. Da wird man ja auch nur krank von und das Gegenüber kann er nicht ernst nehmen. Wichtig ist aber, aus der Wut heraus keine Konsequenzen anzudrohen, die man nicht einhalten kann. Wenn mir in dem Moment etwas einfällt, was wirklich sinnig ist, kann ich das auch mit aller Wut sagen. Wenn ich es danach aber auch durchhalten kann, die Ausdauer und die Zeit dafür habe und die Aufmerksamkeit für mein Kind.
Sprich, wenn mein Kind sich auf den Boden schmeißt im Supermarkt und unbedingt Süßigkeiten an der Kasse will, lasse ich meinen Einkaufswagen stehen und gehe und muss aber in Kauf nehmen, dass ich meinen Einkauf nicht erledigt habe.
Dass ich meinen Einkauf nicht erledigt habe, dass ich vielleicht ein bisschen was an der Kasse warte, dass ich, oder die Alternative, dass ich, je nach Alter, mein Kind auf den Arm nehme, in den Einkaufswagen setze, zur Kasse fahre, die Sachen wieder wegräume, Wagen stehen lasse, mein Kind nur im Arm packe und nach Hause gehe beispielsweise. Oder tatsächlich bis zur Kasse gehe und warte, bis er oder sie kommt. Das ist eine natürliche Konsequenz mit der Folge, dass ich meinen Einkauf nicht geregelt kriege und mir dann vielleicht zu Hause Gedanken mache, puh, mache ich den nicht besser demnächst alleine?
Abgesehen davon ist es ja heute so, in dieser durchgetakteten Zeit für viele Menschen kann man sich das kaum erlauben. Wann gibt es sonst diese Einkaufsnische oder ich muss das andere Kind noch abholen, ich habe vielleicht auch noch einen Termin. Das steckt immer dahinter, dass dann oft die Kinder doch ohne eine Konsequenz davonkommen.
Ja, und da kann man den Kindern dann nicht zum Vorwurf machen, dass die Zeit jetzt nicht mehr da ist, sie angemessen zu erziehen. Dass Mama oder Papa jetzt was anderes vorhat und es deshalb nicht mit der Konsequenz jetzt umgehen kann, man die nicht begleiten kann. Da kann ein Kind nicht für. Das ist dann, zum Teil sind das dann die sogenannten Sachzwänge. Da muss man sich fragen, wer ist Hüter, Hüterin der Zeit, Herrin der Zeit? Das Kind, der Erwachsene, die Gesellschaft, die mir die Zeiten vorgibt. Und wer kann sich erlauben oder darf auch sagen, beispielsweise, ich muss unseren Anruf jetzt erledigen, gerade ist hier was runtergefallen, ich höre Geschrei im Kinderzimmer, ich muss mich jetzt darum kümmern, es kann sein, dass ich mich erst in einer Stunde wieder melde.
Nichtsdestotrotz ist es so, dass es auch natürlich die Kritiker gibt, die sagen, wir beschäftigen uns sowieso viel zu viel mit unseren Kindern heute. Früher gab es klare Regeln, an die wurde sich gehalten und da gab es nicht so viele Diskussionen.
Ja, A, glaube ich das nicht. B, wäre das dann Drill. Und C, glaube ich, dass es trotzdem genauso geht, wenn wir uns nämlich auf wenige Regeln begrenzen, die uns wirklich wichtig sind. Dann ist es mit der Zeit auch nicht so ein riesiges Thema.
Sagt Josef Zimmermann, Leiter der katholischen Erziehungs- und Familienberatungsstelle hier in Köln. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. 2 Stunden Domradioberatung gehen zu Ende. Ich sage Tschüss für heute. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Dagmar Peters.